Ja, alles ist schon gesagt worden, ne? Also ich darf euch alle ganz, ganz herzlich grüßen und willkommen heißen und will mich auch ganz herzlich bedanken, auch bei dir, David, für die einleitenden Worte, auch für das Spielen und für die Gemeinschaft, auch für die offenen Türen hier, dass man doch immer wieder auch gerne gesehen ist. Diese Versammlungen hier in Hannover sind ja doch schon ein fester Bestandteil, auch über Jahrzehnte. Und es ist immer wieder eine große Freude, auch bei euch sein zu dürfen. Eben, und wie wir eben schon gehört haben, dauert ja gar nicht mehr lange, gerade mal einen Monat, ne? Dann im März, da kommt ja auch schon wieder der Samuel Rindlisbacher. Ja, ich habe auch einen Büchertisch aufgebaut, will da gar nicht viel Worte drüber verlieren. Ihr habt es sicherlich schon gesehen. Von hier aus gesehen, auf der linken Seite, alles was dort ist, ist gratis. Bitte nehmt so viel mit, wie ihr wollt. Und auf der anderen Seite sind noch einige Neuheiten auch dabei, die ihr gerne käuflich erwerben wollt. Und mit unseren Zeitschriften, ich denke, das wird bekannt sein, der Mitternachtsruf, die Nachrichten aus Israel als Monatszeitschrift. Sollte die noch jemand nicht im Abonnement haben und ist interessiert, darf er mir das gerne sagen. Oder ansonsten ist da auch eine Karte, da wir einfach ausfüllen. Die geben wir ja monatlich heraus und gratis, das heißt auf freiwillige Spendenbasis. Und so unkompliziert, wie man es bestellen kann, so unkompliziert kann man es dann auch wieder abbestellen. Einfach anrufen, schreiben oder was auch immer. Und dann ist die Sache schon wieder erledigt. Gut, jetzt will ich aber gar nicht viele Worte verlieren, sondern auch ins Thema einsteigen. Und das Thema, wir haben es gehört, es lautet, wann endlich kommt der Herr? Und dahingehend habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute Nachricht lautet, in einem Nachtgesicht wurde mir der Tag der Wiederkunft des Herrn Jesus mitgeteilt. Die schlechte Nachricht jedoch, ich habe das Datum vergessen. Nein, natürlich nicht. Und ich will mich über diese Thematik auch beileibe nicht lustig machen. Ganz im Gegenteil, handelt es sich doch um ein wichtiges Thema, welches jedoch in vielen Gemeinden ja überhaupt gar kein Thema mehr ist und gar nicht mehr angesprochen wird. Aber was die Wiederkunft unseres auferstandenen Herrn Jesus anbelangt, ja, so haben wir es ja oftmals mit zwei Extremen zu tun, die letztlich aber beide jedwede Nüchternheit vermissen lassen. Viele berühmte oder auch weniger berühmte Persönlichkeiten, ja, die haben sich unlängst mit diesem Geheimnis der Wiederkehr des Sohnes Gottes beschäftigt. Und nicht wenige haben sich dabei ziemlich waghalsig aus dem Fenster gelehnt und auch gerne mit Jahreszahlen jongliert. Und jetzt keineswegs nur unseriöse Sektierer, wie man vielleicht annehmen könnte, nein, durchaus aufrichtige Kinder Gottes, die voller Vorfreude, aber zuweilen eben leider auch voller Ungeduld auf die Begegnung mit unserem Herrn gewartet haben. Und an und für sich ist es ja ein positiver Charakterzug. Es ist ja schön, wenn ein Kind Gottes bereit ist, ja, den Herrn zu begegnen, jederzeit mit der Wiederkunft des Herrn Jesus rechnet, davon redet, davon träumt und sich diese lieber heute als morgen herbeisehnt. Aber bei aller verständlichen Freude, bei aller gebotenen Naherwartung, so gilt es doch in allen Bereichen nüchtern zu bleiben. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir vor lauter Weitsichtigkeit den Blick auf das Hier und Jetzt nicht verlieren, dass wir womöglich nur noch an das Jenseits denken und für die Menschen um uns herum keinen Blick mehr haben. Schließlich hat die Gemeinde ja nicht den Auftrag zu warten. Ne? Das ist nicht unser Auftrag. Sondern die Gemeinde, sie hat den Auftrag, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Der Jesus, er hat ja vor der Himmelfahrt seinen Jüngern auch nicht gesagt, jetzt wartet mal schön, bis ich wiederkomme, sondern er hat einen Missionsbefehl diesen mit auf den Weg gegeben. Ne? Er hat ihnen gesagt, geht hinaus bis an das Ende der Erde und verkündigt das Evangelium. Und wir werden uns nun heute Abend einen Abschnitt aus dem Jakobusbrief anschauen. Jakobus Kapitel 5. Jakobus Kapitel 5 und anhand diesem einfach dieses wichtige Thema der Wiederkunft des Herrn Jesus zu beleuchten. Und da lesen wir mal aus Jakobus Kapitel 5 die Verse 7 bis 11. Jakobus Kapitel 5, die Verse 7 bis 11. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, die Schwestern natürlich auch, ne? Bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Meine Brüder, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört, und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Und diesen Text, den möchte ich jetzt unterteilen auf zwei Punkte. Punkt 1, die Naherwartung auf den Herrn, und Punkt 2, geduldiges Ausharren. Also erstens, die Naherwartung auf den Herrn, lesen wir da nochmal Vers 8, Jakobus Kapitel 5, Vers 8. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Die Wiederkunft des Herrn ist nahe. So schreibt es Jakobus bereits im frühesten ersten Jahrhundert nach Christus. Das heißt, die ersten Christen, die haben die Wiederkunft des Herrn Jesus unmittelbar erwartet. Ob Jakobus, ob Paulus oder auch Petrus, sie erwarteten alle die baldige Rückkehr des auferstandenen und in den Himmel aufgefahrenen Herrn Jesus Christus. Die Wiederkunft des Herrn Jesus stand für diese außer Frage. Ja, die wussten, der Herr kommt bald. Er hat es ihnen doch selbst verheißen. Und bei der Himmelfahrt des Herrn Jesus, da sprach der Engel zu den zurückgebliebenen Aposteln, ne? Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 11. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Und Paulus, der ja dann erst später dazu stieß, der schrieb unter anderem im Philipperbrief, in Philipper Kapitel 4, Vers 5, der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe. Auf diesen Abschnitt werde ich noch zu sprechen kommen. Das war also die Naherwartung der Apostel und der ersten Gemeinden. Ja, und jetzt frage ich Sie, was ist denn daraus geworden? Seitdem sind gut und gerne 2000 Jahre vergangen. Und wo sitzen wir heute Abend? In Hannover. Statt im himmlischen Jerusalem. Also nichts gegen Hannover, ne? Aber ich wäre jetzt schon gerne im himmlischen Jerusalem. Ja, aber da sei doch die Frage gestattet, ja, haben sich die ersten Christen womöglich geirrt? Und zwar derart geirrt? Sind die Briefe des Neuen Testamentes womöglich doch nur Menschenwort? Oder gar noch ärger, ja, hat Gott die Schreiber hinters Licht geführt und waren die Aussagen der Engel eine Lüge? Nein, natürlich nicht. Denn es würde ja auch dem Wesen Gottes ganz und gar widersprechen. Gott, der doch nicht lügen kann. So heißt es doch im vierten Buch Mose, Kapitel 23, Vers 19, nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun? Und Paulus, er spricht in seinem Brief an Titus über Gott mit den Worten, dass Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Also von daher ist dieser Gedanke, dass Gott die Schreiber hinters Licht geführt haben könnte, nicht nur respektlos, sondern schon fast gotteslästerlich. Ja, aber wie sollen wir das denn einordnen? Wie müssen wir das einordnen? Wie soll ich das verstehen? Nun ein Stück weit erinnert mich das an die Naherwartung von Johannes dem Täufer, der ja auch das kraftvolle Auftreten des Messias erwartet hatte. Johannes, der hat damals geglaubt, ja, der Messias, er ist ja jetzt da. Und folglich ist es nur noch eine Frage der Zeit, dass er die Regentschaft übernehmen und das messianische Reich aufrichten wird. Johannes hat sich womöglich schon am Königshof sitzen sehen, ne? Zur Rechten des Apostel Thomas. Ja, und wo ist Johannes stattdessen gelandet? Im Gefängnis, zu Rechten einer Latrine. Und als er nun im Gefängnis saß und Jesus nichts unternahm, um ihn zu befreien und teilhaben zu lassen am messianischen Königreich, ja, da frug er oder er ließ ganz verunsichert fragen, bist du der Messias oder müssen wir auf einen anderen warten? Und wie lautete die Antwort des Herrn Jesus? Hat er ihm jetzt alles erklärt, den weiteren Ablauf der Heilsgeschichte? Nee. Was hat er dem Johannes ausrichten lassen? Selig ist, wer nicht irre wird an mir. Ja, wir könnten auch sagen, ne, Johannes, halt den Ball flach. Johannes, vertrau mir. Hab Geduld. Zweifle nicht. Gott kommt zum Ziel und wird das tun, was er verheißen hat. Aber alles zu seiner Zeit. Ja, die Schreiber der Bibel, sie waren von Gott inspiriert und sie waren von Gott autorisiert, das niederzuschreiben, was ihnen der Geist Gottes befahl. Aber sowohl die Propheten des Alten Bundes als auch die Schreiber des Neuen Testamentes, ja, sie haben ja längst nicht alles verstanden. Und das mussten sie auch gar nicht, aber sie durften im Glauben und im Gehorsam das Wort Gottes verkünden. Und auch uns gilt, bis heute, wir müssen nicht alles verstehen, aber wir dürfen hören. Wir dürfen hören, wir dürfen lesen, wir dürfen vertrauen, wir dürfen glauben und wir dürfen gehorsam sein. Stellt euch nur mal vor, ein Hesekiel, der hätte gesagt, nein, das schreibe ich nicht. Bevor ich nicht verstanden habe, wann, wo und wie sich das alles erfüllen mag. Oder Jakobus hier aus unserem Brief, er hätte mit den Worten rebelliert, nein, diesen Brief schreibe ich nicht, es sei denn, du teilst mir den Zeitpunkt deiner Wiederkunft mit. Aber nein, sowohl die Propheten als auch die Schreiber des Neuen Testamentes, sie waren gehorsam und sie haben das verkündigt und das geschrieben, was ihnen Gott aufgetragen hat. Und allen war bekannt, dass der Herr Jesus kommen bzw. wiederkommen wird. Das war in dem Sinne gar kein Geheimnis. Aber keinem wurde anvertraut. Wir haben es eben gesungen, ne? Keinem wurde anvertraut, wann Jesus wiederkommen wird. Der Herr Jesus, er sagte es ja sogar selbst, ne? Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand. Auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn in seiner Menschwerdung, sondern der Vater allein. So, und jetzt auch egal, wie wir jetzt diesen Vers auch deuten mögen, aber diese Worte verdeutlichen, dass niemand, liebe Geschwister, niemand, aber auch wirklich niemand, Tag noch Stunde berechnen kann. Ich jedenfalls glaube keinem, mag er noch so bibeltreu, mag er noch so belesen, mag er noch so intelligent sein, ich glaube niemandem, der behauptet, er könne die Entrückung oder die sichtbare Wiederkunft des Herrn Jesus terminieren. Was ich jedoch glaube, ist, dass der Herr Jesus wiederkommen wird und dass es dringend geboten ist, bereit zu sein, wann immer diese Begegnung mit dem Herrn auch stattfinden mag. Kommen wir somit zurück hier auf unseren Text zu sprechen. Wir müssen berücksichtigen, dass ja die ersten Christen, ja, und auch die ersten Gemeinden schon sehr bald angefochten, bedroht und verfolgt waren. Denken wir an die Steinigung von Stephanus und der anschließenden Drangsal unter Herodes Agrippa dem Ersten, der schließlich sogar Jakobus, hier den Schreiber unseres Briefes, töten ließ. Alles nachzulesen in der Apostelgeschichte, unter anderem in Kapitel 7 und Kapitel 12. Und so ist auch der Jakobusbrief. Er ist gerichtet an die 12 Stämme, die, na wo sind? In der Zerstreuung, genau. Nicht im Urlaub, ne, oder sonst irgendwo. Nein, an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. So lautet es im ersten Vers hier dieses Briefes. Bei den Adressaten dieses Briefes handelt es sich somit also um Juden, die zum Glauben an den Herrn Jesus gelangt und vor einer drohenden Verfolgung geflüchtet waren. Und somit ist dieser Weckruf hier, der Herr kommt bald oder die Wiederkunft des Herrn ist nahe, zugleich eine Botschaft des Trostes. Es geht nicht nur um eine Ermahnung, nicht einzuschlafen und wachsam zu sein, sondern in gleicher Weise um eine Ermutigung. Hart aus, seid geduldig und freut euch. Denken wir an die bereits erwähnte Stelle aus Philipper Kapitel 4, Vers 5. Ich hatte gesagt, dass ich noch darauf zurückkommen werde, wo es heißt, der Herr ist nahe. Philipper Kapitel 4, Vers 5, der Herr ist nahe. Und einen Vers davor, in Vers 4, also derselbe Kontext, da lautet es, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Und in Vers 6, derselbe Kontext, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Freut euch und seid um nichts besorgt. Und zwischen diesen beiden Versen erschallt dieses Herrliche, der Herr ist nahe. Freude beherrscht den Blick auf den wiederkommenden Herrn, verbunden mit dem Vertrauen und der festen Zuversicht, dass er für uns sorgen und dass er uns durchtragen wird. Merken wir, dass bei der Naherwartung auf den Herrn, wenn wir die Zukunft im Blick haben, die Gegenwart nicht ausgeblendet wird? Und auch den bedrängten Adressaten des Jakobusbriefes wurde gesagt, mal mit meinen eigenen Worten wiedergegeben, hart aus. Lasst euch nicht entmutigen, die Ankunft unseres Herrn ist nahe, habt die Herrlichkeit vor Augen, denkt an das Ziel und seid nicht betrübt wegen der gegenwärtigen Drangsal. Und so behaupte ich ganz einfach mal, ja, wer an die Herrlichkeit denkt, ne, wer die Gewissheit des ewigen Lebens im Herzen trägt, wer die Zukunft im Blick hat, ja, der ist auch motiviert. Motiviert, um auszuharren, motiviert, um zu ertragen und um zu erdulden, ja, gegebenenfalls sogar, um Christi willen zu leiden. Ja, die Verkündigung der Wiederkunft des Herrn Jesus ist eine Trostbotschaft. Denn wenn uns die Begegnung mit dem Herrn nicht trösten kann, ja, was dann? Und so heißt es ja dann auch folgerichtig im Römerbrief in Kapitel 8, Vers 18, Römer Kapitel 8, Vers 18, alle Leiden dieser Zeit sind es nicht wert, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit. Und wer das als religiöse Floskel abtun will, der soll das tun. Ich jedoch bin davon überzeugt, dass Gott das vollenden wird, was er mit dir und mit mir begonnen hat. Sollte Gott etwas verheißen und nicht tun? Wir haben ein Ziel vor Augen, liebe Geschwister. Aber Geduld tut uns Not, so wie es dann auch weitergeht in diesem Abschnitt aus Römer Kapitel 8, Vers 18 folgende. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammenseufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. So warten wir mit Ausharren. Geduld. Wie bei einer Schwangerschaft, aber in der Gewissheit, Gott kommt zum Ziel. Amen. Zu früh gefreut. Aber es wäre ein schöner Schlusssatz gewesen. Aber zu früh gefreut. Wir kommen auf den zweiten Punkt zu sprechen, auf das geduldige Ausharren. Ja, nicht auf das geduldige Ausharren auf das Ende dieser Predigt, ne, sondern auf das geduldige Ausharren der Wiederkunft unseres treuen Herrn Jesus Christus. In den Versen 1 bis 6, hier aus Kapitel 5 des Jakobusbriefes, da spricht Jakobus über Ungläubige und deren Ungerechtigkeit. Und dann schreibt er den bedrängten Gläubigen, die ja unter dieser Ungerechtigkeit leiden, habt nun Geduld bis zur Ankunft des Herrn. Ja, worum geht es? Ich sagte bereits, dass der Blick auf die Wiederkunft die Gemeinde trösten soll. Und es ist darüber hinaus ein Aufruf, ja nicht selber voller Ungeduld womöglich zu richten, geschweige denn in den heiligen Krieg zu ziehen, nein, sondern es den Herrn machen zu lassen, der zu seiner Zeit die Menschen zur Rechenschaft ziehen wird. Und das erinnert sehr stark an Psalm 37, wo es unter anderem heißt, ich will mal so ein paar Verse aus Psalm 37 lesen. Psalm 37. Vers 1. Erzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter. Vers 3. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und übe Treue. Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Die Verse 7 und 8. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Erzürne dich nicht, es entsteht nur Böses daraus. Und dann auch die Verse 39 und 40. Die Rettung der Gerechten kommt von dem Herrn. Er ist ihre Zuflucht zur Zeit der Drangsal. Der Herr wird ihnen beistehen und sie erretten. Er wird sie erretten von den Gottlosen und ihnen helfen, denn sie bergen sich bei ihm. Also die Schlussfolgerung hier aus diesem Psalm lautet: Vertraue auf den Herrn. Und dann können wir auch gewiss und getrost sein, dass alles zum Guten kommt. Und zwar zu seiner Zeit. In Jesus Christus, liebe Geschwister, haben wir den Sieg. Das dürfen wir nie vergessen. So wie es im 1. Korintherbrief geschrieben steht, in Kapitel 15, Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat in Jesus Christus. Und deswegen ist dieser Aufruf zur Geduld, zur Besonnenheit und zum Ausharren zugleich auch eine Ermutigung zum Gottvertrauen. Der Herr wird wiederkommen, ganz gewiss. Da gibt es überhaupt gar kein Vertun. Und er wird auch mit dir zum Ziel kommen. Und zwar ebenso gewiss. Auch da gibt es kein Vertun. Ja, er wird es wohl machen. Darauf dürfen wir felsenfest vertrauen. Und darauf dürfen wir uns auch freuen. Aber bis dahin gilt, sei geduldig. Harre aus, übe Treue und verliere nicht den Mut. All deinen Nöten wird Gott, der Herr, zu seiner Zeit ein Ende setzen. Und so schreibt auch Petrus im 1. Petrusbrief in Kapitel 4, Vers 7, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Und seine Schlussfolgerung, die lautet jetzt nicht, jetzt seid aber mal schön aufgeregt, hektisch und panisch, nein, sondern ganz im Gegenteil. Es lautet, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Also zum einen ist ja auch von einer Naherwartung die Rede, aber in gleicher Weise von Besonnenheit und Nüchternheit. Also wir sehen, ob Petrus, Jakobus oder wer auch immer, ja, sie haben die Wiederkunft des Herrn Jesus zu ihren Lebzeiten in Betracht gezogen, ja, vielleicht sogar damit gerechnet. Aber nicht gesagt, dass die Ankunft des Herrn zwingend zu ihren Lebzeiten erfolgen muss. Nochmals, es gibt keine biblische Legitimation, um ein Datum für die Entrückung oder der Wiederkunft des Herrn Jesus zu nennen. Das Einzige, was bekannt ist, ist, dass weder Zeit noch Stunde bekannt sind. Und wenn die Bibel davon spricht, dass der Herr Jesus alsbald kommen wird, ja, dann soll uns das zum einen wachrütteln, ja, und in Bereitschaft versetzen und zum anderen trösten und ermutigen. Und des Weiteren besagt dieses Ja, ich komme bald, dass diese endzeitlichen Ereignisse, die ja mit der Wiederkunft des Herrn Jesus verbunden sind, plötzlich und rasend schnell vonstatten gehen werden. Und dahingehend leben wir wahrlich in einer bewegenden und höchst interessanten Zeit. Man hat das Gefühl, nein, es ist mehr als nur ein Gefühl, dass wir regelrecht von Ereignissen überrollt werden. Und je näher wir uns der Wiederkunft des Herrn Jesus nahen, umso schneller läuft die Zeit und umso plötzlicher und rasanter ändert sich der Alltag. Und von dem, was hinter den Kulissen gesponnen, beschlossen und geplant wird, erfahren wir ja ohnehin nur ein Bruchteil. Nochmals, die Bibel, sie nennt uns kein Datum, aber sie sagt uns unmissverständlich, ja, der Herr kommt bald. Das Wort Gottes ruft uns somit zu, seid bereit, wacht und erkennt die Zeichen der Zeit, denn der Herr kommt bald. Und bis dahin, seid geduldig, hart aus, bleibt treu und werdet eurem gegenwärtigen Auftrag gerecht. Gebt Zeugnis, ja seid Salz und Licht in dieser Welt, verherrlicht den Namen Gottes. Seid Beter und Geber, seid hilfsbereit und übt Liebe. Habt eure Freude am Herrn und an seinem Wort. Lasst euch an seiner Gnade genügen und macht euch nicht verrückt. Macht euch keine Sorgen. Ja, und was das Ausharren und die Geduld anbelangt, so führt uns Jakobus dann einige Beispiele vor Augen, welche wir noch ein wenig beleuchten wollen, bevor wir dann nachher ins Bett fallen. Also, gehen wir zurück in unseren Text, Jakobus Kapitel 5. Zum einen bemächtigt sich Jakobus hier eines Beispiels aus der Landwirtschaft. Ist ja ganz aktuell, ne? Jetzt haben wir ja momentan, ne, so diese Bauernproteste und so weiter und so fort. Und hier auch, Jakobus Kapitel 5, ein herrliches Beispiel. Da lesen wir nochmal die Verse 7 und 8. Jakobus 5, Vers 7, Vers 8. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. So, und jetzt kommt das Beispiel. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr, geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Also durch dieses Beispiel führt Jakobus den Gedanken weiter, dass wir dem Herrn vertrauen und ihn machen lassen sollen. Denken wir an Psalm 37, er wird es wohl machen. Ja, und was lehrt uns jetzt hier dieses Beispiel? Nun, der Landmann, Landwirt oder Bauer, wie wir ihn auch immer nennen mögen, der Bauer, er tut, was er kann und vor allem, was er soll. Säen, pflanzen, ackern, pflügen und all diese Dinge. So, aber darüber hinaus gibt es ja Dinge, die gar nicht in seiner Macht stehen. Und auf die er auch keinen Einfluss hat. Das Wetter zum Beispiel, so wie der hier beschriebene Früh- und Spätregen, ne, welcher gerade in Israel von immenser Bedeutung ist. Aber auch andere Umstände stehen nicht im Einflussbereich des Landwirtes, wie Naturkatastrophen, Schädlingsbefall oder Özdemir. Das sind Unvorhersehbarkeiten, auf die der Landwirt in der Regel keinen Einfluss hat. Das sind Dinge, da ist der Bauer machtlos und einfach abhängig von der Gnade Gottes. Also nochmals, in Bezug auf diese äußerlichen Einflüsse ist der Bauer machtlos und abhängig von der Gnade Gottes. Und darin gilt es jetzt zu vertrauen. Dahingehend gilt es zu beten und dahingehend gilt es geduldig auszuharren. Aber der Bauer, er weiß sehr wohl über den normalen Ablauf der Dinge, ne? Von der Saat bis hin zur Ernte. Das heißt, er weiß, wenn alles normal läuft, er bald die Frucht wird einfahren dürfen. Genauso wie auch eine schwangere Frau weiß, dass wenn alles normal läuft, sie bald das Kind gebären wird. Und das ist eben jetzt auch ein Bild für diese geistliche Ernte. Ja, wir sind aufgefordert, das zu tun, was in unserer Macht steht, gemäß unseren Gaben und unseren Kräften und Möglichkeiten. Und alles darüber hinaus ist und bleibt Gottes Sache. Ein Kind Gottes ackert, sät und pflügt und vertraut darauf, dass Gott den Regen zur rechten Zeit schenken und die Sonne zur rechten Zeit scheinen lässt. Und so wie ein Landwirt um die Erträge seiner Äcker weiß und geduldig auf die Früchte wartet, so sollen auch wir die Wiederkehr unseres Heilandes geduldig, aber nicht untätig erwarten, in der Gewissheit, dass der Herr kommt. Aber alles zu seiner Zeit. Und nichts soll uns von dieser Gewissheit abbringen, auch keine Verfolgung, wie sie die Adressaten des Jakobusbriefes durchgemacht haben. Bereits zu Beginn des Briefes geht es ja um die Geduld und um das Ausharren, auch in Bezug auf Verfolgung, Drangsal und dem Leid. Und in dieser kommt die Gewissheit auf die Wiederkunft des Herrn Jesus eine ganz entscheidende Bedeutung zu. Der Herr kommt wieder. Das steht gar nicht zur Diskussion. Die Frage nach dem Ob stellt sich für ein Kind Gottes gar nicht, lediglich die Frage nach dem Wann. Und hier ist Geduld, Besonnenheit und Nüchternheit gefordert. Das heißt, wir sollen nicht zweifeln. Wir sollen uns nicht entmutigen lassen. Wir sollen nicht träge, geschweige denn sogar irre werden, sondern in der Erwartung auf die Begegnung mit unserem Herrn, unserem gegenwärtigen Auftrag gerecht werden. Ja, auch ein Landwirt lehnt sich nach dem Säen des Feldes nicht einfach zurück, sondern er geht weiter seiner Arbeit nach. Und wenn sich die Ernte auch verzögert, so lässt er sich dennoch nicht entmutigen und er macht weiter. Leider jedoch gibt es Christen, die vor lauter Warten auf die Entrückung alles andere stehen und liegen lassen und sich womöglich noch ärgern, dass der Herr sie so lange warten lässt. Man ist mehr mit Spekulationen und höherer Mathematik beschäftigt, als mit Nächstenliebe, Anbetung und rechter Bibellehre. Und oftmals ist es leider so, dass Christen, die jetzt irgendein Thema überbetonen und darauf ihr Glaubensgerüst bauen, zu einem Fanatismus neigen, mit schwerwiegenden Folgen für sich selbst und den Gemeinden. Und nicht umsonst ermahnt uns die Bibel wiederholt zur Besonnenheit, und zwar in allen Belangen. Und von daher bitte lasst auch uns in aller Besonnenheit und Nüchternheit die Wiederkunft des Herrn Jesus verkünden. Ganz einfach, weil wir fest daran glauben und die Heilige Schrift dies ja auch lehrt. Aber bitte lasst uns keine Endzeitfanatiker sein. So, jetzt hatte ich aber gesagt, dass es ja zwei Extreme gibt. Nämlich nebst denen, die meinen, sie müssten jetzt ein Datum festlegen, diejenigen, die gar nicht mehr warten. Gemäß dem Motto, ach, der Herr kommt doch noch lange nicht, wenn denn überhaupt. Das sind die Lauen und die Oberflächlichen. Und tatsächlich spielt in vielen Gemeinden das Thema der Wiederkunft auch gar keine Rolle mehr. Und die Frage, die sich dahingehend stellt, lautet ja, rechnen wir überhaupt noch mit der Wiederkunft des Herrn Jesus? Und sind wir auch bereit, jederzeit dem Herrn zu begegnen? Und das muss ja gar nicht einmal durch die Entrückung sein. Das wäre ja ohnehin ein ganz großes Privileg. Nein, vielleicht und vielleicht sogar höchstwahrscheinlich holt uns der Herr auf anderem Wege und auch früher zu sich. Aber ob so oder so, ob dann oder wann, entscheidend ist, sind wir bereit. Und somit weiter hier in unserem Text. Ja, das Beispiel des Landwirtes haben wir beleuchtet. Und danach greift Jakobus auf zwei weitere Beispiele zurück, die in Bezug zur Geduld und zum Ausharren verstanden werden sollen. Und das eine, das betrifft die Propheten des Alten Bundes. So schreibt Jakobus hier in Kapitel 5 in den Versen 10 und 11, meine Brüder, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft aussahen. Wir sollen uns also ein Beispiel nehmen an die Propheten, die im Auftrag Gottes geredet und auch gelitten haben. Die Propheten, sie haben die Ankunft des Messias prophezeit, aber selber zu ihren Lebzeiten ja gar nicht erleben dürfen. Und nicht nur das, sondern diese haben um ihres Zeugnisses, um ihres Glaubens und um ihrer Prophezeiungen wegen so mancherlei Drangsal über sich ergehen lassen müssen. Zum Beispiel Jesaja, der nach der jüdischen Überlieferung von König Manasse entzweigesägt wurde. Jeremia hat entsprechende Anfeindungen erlebt, da die Kinder Israels nicht auf ihn hören wollten und ihn als falschen Propheten beschimpften. Oder denken wir an die Leiden Hesekiels, die letztlich in seiner Treue und in seinem Gehorsam begründet lagen. An diesen und den übrigen Propheten sollten sich die Leser des Jakobusbriefes erinnern. Und an deren Geduld, an deren Leidensfähigkeit und an deren Ausharren ein Beispiel nehmen. Ja, und ein weiteres Beispiel ist Hiob. Hier weiter im Text, Vers 11. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Ja, Hiob hat ausharren müssen, wie kein zweiter vor und nach ihm. Und der Lohn seines Ausharrens wird in Hiob Kapitel 42 beschrieben. Und nur ein paar wenige Verse daraus will ich lesen. Hiob Kapitel 42, Vers 10. Hiob Kapitel 42, Vers 10. Und der Herr wendete Hiobs Geschick, als er für seine Freunde bat. Und der Herr erstattete Hiob alles doppelt wieder, was er gehabt hatte. Vers 12. Und der Herr segnete das spätere Leben Hiobs mehr als sein früheres. Und dann noch die Verse 15 bis 17. Und es wurden im ganzen Land keine so schönen Frauen gefunden wie Hiobs Töchter. Und ihr Vater gab ihnen ein Erbteil unter ihren Brüdern. Hiob aber lebte danach noch 140 Jahre und sah seine Kinder und Kindeskinder bis in das vierte Geschlecht. Und Hiob starb alt und lebenssatt. Hiob hat in seinem Leid seinen Gott ja nie wirklich verworfen. Bei aller Verzweiflung und bei aller Klage. So blieb er seinem Gott dennoch treu. Das ist dieses: Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert, wer nicht irre wird an mir, so wie es der Jesus einst dem Täufer hat ausrichten lassen. Ja, Gott ist auch mit Hiob zum Ziel gekommen. Genauso wie mit seinen Propheten und genauso wie auch mit Johannes dem Täufer. Der Weg zum Ziel, der war hart. Keine Frage. Aber was bleibt, das ist der Jubel, das ist der Dank, das ist der Gotteslob. Und Gott, der Herr, er wird auch mit seinem Volk Israel zum Ziel kommen. Der Weg dorthin, der wird hart, knüppelhart. Aber Gott kommt mit seinem Volk zum Ziel, wie auch mit seiner Gemeinde, wie auch mit dir, wie auch mit mir. Doch ausharren tut uns Not. Und wie es so schön in Jakobus Kapitel 1, Vers 12 geschrieben steht, wird dieses geduldige Ausharren auch nicht unbelohnt bleiben. So heißt es in Jakobus Kapitel 1, Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Eins ist gewiss, liebe Geschwister, der Herr kommt bald. Und unsere Drangsal, unser Leid oder was auch immer, wird nicht ins Gewicht fallen im Vergleich zur kommenden Herrlichkeit. Und wenn wir bedenken, dass das Brennen auf die Begegnung mit unserem Herrn und die Freude auf die Wiederkunft des Herrn Jesus fester Bestandteil der ersten Gemeinden und Christen war, ja, wie viel mehr sollten da auch wir gut und gerne 2000 Jahre danach beseelt sein von diesem Gedanken, dass wir bald, ja bald, den Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Aber bitte, bei allen Wünschen, bei allen Sehnsüchten und in aller Naherwartung, dennoch geduldig, besonnen, nüchtern, ausharrend und treu. Ja, lasst uns nicht irre werden und lasst uns den Auftrag der Verherrlichung Gottes im Hier und Jetzt nicht vernachlässigen. Lasst uns vielmehr aktiv auf den Herrn Jesus warten. Alle Zeit bereit zum Aufbruch, aber nicht müde werdend im Dienst. Mag unser treuer Gott und Herr uns dieses schenken. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen Dank sagen. Dank sagen, dass wir ja auch heute Abend hier in Hannover als deine Kinder zusammenkommen durften, Herr, um auch ja in dein Wort hineinzublicken, um uns gegenseitig auch zu stärken und zu ermutigen, auch durch die Gemeinschaft, auch durch die Lieder, durch die Gebete. O Herr, hab Dank für dieses große Vorrecht, Herr. Und ich darf dich zugleich bitten, dass du einem jeden von uns ja einfach diese Freude auch ins Herz schenkst, dass wir aktive Christen sind, die in der Naherwartung leben, in der Gewissheit, dass wir eins bei dir sein dürfen, aber die zugleich den Dienst hier auf Erden nicht vernachlässigen. O Herr, dass wir uns ja als Berufene sehen, Herr, die auf dich hinweisen, die dich groß machen und die dich verherrlichen. Hab Dank für deine Güte. Amen.